2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist genau eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem vor dem Spielausgabe des Millantons vor dem Auswärtsspiel des magischen FCSP bei Eintracht Braunschweig. Das Spiel des 5. Spieltags der 2. Bundesliga findet am Freitagabend, den 1.9. um 18.30 Uhr im Eintrachtstadion an der Hamburger Straße in Braunschweig statt. Das letzte Duell im April letzten Jahres endete in einem 1:2 für Braunschweig und beendete unsere sagenhafte Siegesserie. Das Hinspiel der Serie, der Vorserie, also der Hinserie in Braunschweig, konnten wir ebenfalls nicht für uns entscheiden. Das gewann Eintracht Braunschweig ebenfalls mit 2:1. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bevor wir nun am Freitag in und gegen Braunschweig antreten, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Seit 1947 gab es satte 42 Duelle der beiden Teams in der ersten, zweiten Liga sowie Regionalliga Nord und in der damaligen Oberliga Nord. Die Bilanz spricht da ein wenig für uns. Wir gewannen 22 dieser 40 Duelle, spielten 7-mal unentschieden und verloren nur 13-mal. Die Auswärtsbilanz dabei ist relativ ausgeglichen. Hier stehen 10 Siegen für uns, 9 Niederlagen und 2 Unentschieden gegenüber. Wem diese Bilanz vielleicht gemischte Gefühle bereitet, obwohl er nach den letzten beiden Duellen ja Oberwasser haben sollte, ist mein Gast heute im heutigen VDS. Ihr werdet ihn vielleicht aus früheren Folgen von uns kennen, aber für alle anderen HörerInnen stellt er sich dennoch ganz gerne kurz mit unseren Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zur Eintracht gekommen? Wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, hallo erstmal. Schön wäre ja, hier zu sein. Freue mich immer wieder für euch auch dann die Fragen zu beantworten, so gut wie ich kann. Also ich heiße Jussi Becker-Rode. In Deutschland nennen mich die meisten wohl Jussi. Ich wohne in Helsinki und bin jetzt seit 21 Jahre jetzt Eintracht Braunschweig-Fan. Bin auch da geboren und verfolge die Mannschaft jetzt ja intensiv, eigentlich die letzten Jahre sehr intensiv, weil ich ja dann bekanntlich ja auch Mitglied von 210 bin, wo wir dann die Eintracht dann in Form von Podcasts und Blogbeiträge analysieren und diskutieren. Weiß nicht, ob ich alle Fragen beantwortet habe, aber so im Groben.
Hast du, Jussi. Herzlich willkommen, Jussi. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Spannend, wie viel, wenn du sagst, du wohnst in Helsinki, dann ist das natürlich auch so eine Fernbeziehung, die man dann hat. Wie viele Spiele im Jahr verfolgst du live vor Ort ungefähr?
Ja, also live vor Ort sind es, ich denke mal so ein, zwei sind es im Schnitt, denke ich mal. Mein Ziel sind immer 2 Spiele pro Saison. Mindestens kommt es nicht jede Saison immer so hin. Manchmal sind es auch tatsächlich nur ein Spiel. In den Corona-Jahren war es natürlich noch weniger. Aber denke mal allgemein, also so 2 Spiele im Jahr ist okay. Wenn wir eine bessere Verbindung hätten als eine Flugverbindung nach Deutschland, oder nur eine Flugverbindung nach Deutschland, die auch schnell und auch umweltfreundlich ist, dann wäre ich vermutlich etwas öfter da, aber da ich leider fliegen muss, dann will ich es auch nicht so zu häufig tun.
Ja, das ist auch verständlich und auch sehr loblich. Da eint uns ja so ein bisschen was, ne? Wir sind beide von unserem Herzensverein etwas entfernt. Ich sitze in Wiesbaden, was jetzt nicht ganz so weit entfernt ist wie Helsinki von Braunschweig. Aber auch ich kann nicht jedes Spiel im Millantor sehen. I feel you, Jussi. Ein bisschen.
Genau, ja. Aber dafür schaue ich dann umso mehr dann die Spiele dann im TV an und im Real Life und so weiter. Also mit der Eintracht beschäftige ich mich schon ja, täglich, würde ich mal sagen.
Okay. Bevor wir zum Sportlichen kommen. In diesem Jahr wurde euer Stadion quasi das Eintracht-Stadion 100 Jahre alt. Das sollte im Sommer groß gefeiert werden. Bist du dafür angereist?
Leider nein. Ich war tatsächlich eine Woche vorher in Braunschweig, was natürlich ein bisschen doof war jetzt für die Feier. Es ist leider lässt sich nicht alles immer familiär so vereinbaren, dass man alles Gute mitnehmen kann. Aber ich habe zum Beispiel jetzt eine schöne Videobotschaft zum Beispiel bekommen von den ersten finnischen Spieler bei der Eintracht, Robert Ivanov.
Oh.
Und von denen habe ich eine schöne Videobotschaft bekommen, die meine Freundin aufgenommen haben für mich freundlicherweise. Und das war schon eine schöne, ja, also schöne Erinnerungsstück dann während der Feier. Also es gab ja wohl ein All-Star-Game oder Spiel, und es gab verschiedene Veranstaltungen für die Kinder und für die Familien, und ja, Autogramm wurden natürlich verteilt und so weiter. Also war schon anscheinend, und bestes Wetter wohl, wie ich mich erinnern kann, war es wohl auch gutes Wetter. Also soweit hat wohl alles gestimmt.
Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wem gehört das Stadion eigentlich? Gehört es der Stadt? Oder wie sind da die Besitzverhältnisse?
Ja, genau. Also tatsächlich, das eigentliche Stadion gehört der Stadt, und wir sind dann quasi benutzen es nur ist gerade jetzt heute wurde es auch diskutiert. Wir bezahlen tatsächlich dann eine Pacht an die Stadt, und die ist auch wohl nicht ganz billig. Also soll wohl in der gleichen Höhe sein wie bei Bayern München auch. Also es ist schon eine sehr, sehr hohe Pacht, was wir da zahlen. Umso natürlich schöner, dass wir dann immer noch dann durch auch diese Crowdfunding-Aktion dann auch den Namen Eintracht-Stadion noch behalten durften. Soweit denke ich mal, sind wir da ganz gut aufgestellt noch immer, obwohl natürlich es noch schöner wäre, wenn es wirklich auch unser eigenes Stadion wäre, also wenn es den Verein auch gehören würde.
Ja, das glaube ich. Du sprachst gerade das Crowdfunding ein. Ihr habt eine aus Fans, Sponsoren, Ultras und hauptamtlichen Mitarbeiter quasi so ein Bündnis gebildet, das quasi dieses Crowdfunding betreibt, um die Namensrechte jedes Jahr neu zu, oder je nach, ich weiß nicht, ob die jedes Jahr erworben werden müssen, aber ich glaube ja, dass die Namensrechte jeweils mal versucht zu erwerben. Da gibt es ja verschiedenste Modelle. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, wie das funktioniert?
Ja, also soweit ich das jetzt mitbekommen habe, gilt es jetzt erstmal wohl für 3 Jahre. Also dann der Name Eintracht-Stadion für 3 Jahre, und tatsächlich, man konnte da auch jetzt als einzelne Person dann verschiedene Pakete bewerben und dann quasi dann Namensretter werden für diese, also für einen gewissen Beitrag dann halt für 3 Jahre dann sozusagen die Namensrechte dann oder den Namen dann unterstützen. Ist natürlich jetzt, also persönlich, also ich habe da zum Beispiel, persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt nicht teilgenommen, weil erstens geht das Geld quasi an die Stadt, und es ist auch so eine Frage, also Eintracht ist halt wirklich nur Vermieter, oder wir zahlen Miete dafür. Also denke ich mal, es ist jetzt eine Frage, ob man da jetzt als Fan zum Beispiel genau an diese Namensrechte dann das wenige Geld, was man hat, dann reinsteckt. Also ich hätte es dann lieber, oder ich benutze dann mein Geld dann lieber dafür, dass ich dann zum Beispiel mir eine Dauerkarte leiste, obwohl ich die kaum benutzen kann oder Vereinsmitglied bin zum Beispiel. Also, aber das ist natürlich, jeder kann das natürlich für sich selbst entscheiden. Und ja, denke mal, es ist trotzdem schön immer noch, dass der Name halt erhalten geblieben ist.
Das stimmt. Apropos Ticket oder apropos Dauerkarten und Geld und Ticket, zum Stadion gehören ja auch Ticketpreise und da hat der BTSV bei Spielen gegen uns, Hertha, Osnabrück, Hannover und den anderen Vereinen aus der Vorstadt einen Top-Zuschlag von, ich meine, es sind über 20% auf die Karten erhoben und so damit liegen beispielsweise die Spielplätze über 20 Euro. Was für uns, also worauf bei uns folgt, dass USP zum Stimmungsboykott aufgerufen hat, von 5 Minuten vor dem Block sein wird. Fabian Hützler wurde heute auch da auf diesen Boykott angesprochen, also unser Coach. Der sagte, ja, der versteht die Thematik und ist sich dieser auch bewusst und möchte und weiß auch genau, warum die Fans das machen. Und er weiß aber auch, dass nach 5 Minuten der Boykott vorbei ist und die Mannschaft weiterhin angefeuert wird. Wie sieht das bei euch aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr jetzt 5 Minuten vor Beginn
ja, bisher vorbleiben werdet. Also bisher habe ich jetzt jeweils noch nichts gehört. Kann natürlich sein, dass sowas auch irgendwann mal, vielleicht jetzt oder später mal zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden kann. Also es ist, ich wäre jetzt nicht besonders überrascht, wenn das passieren würde. Also wir sehen unsere Fanszene, die Ultras besonders sehen, ist halt sehr kritisch auch. Und denke ich mal, allgemein wird in unserem Verein sehr viel darüber diskutiert, wie man halt, was man mit diesen all den Geldern, die man dann bekommt, was man damit anfängt. Und das fängt dann halt bei der Kaderplanung an und auch andere Sachen. Oft wird dem Verein auch schlechte Kommunikation zum Beispiel vorgeworfen, ob man da nicht vielleicht was besser machen könnte oder und so weiter. Also auch andere Themen gibt es da, wie nimmt man die Fans aufs Board oder so. Also ich denke mal, dass da jetzt die Ticketspreise erhöht werden für die einige Spiele, ist es nicht besonders willkommen und ist es auch so, dass ist ja auch nicht so, dass wir jetzt besonders ansehnlich im Fußball spielen oder so. Also soweit ist es natürlich. Eintracht hat sehr viele Dauerkarten verkauft. Ich glaube, weiß gar nicht mehr auf dem Kopf, aber 13.000, 14.000 Dauerkarten verkauft. Also die Fans kommen immer wieder. Also ich denke persönlich, dass da sollte man nicht zu sehr an dieser Schraube drehen, um da noch mehr sozusagen Geld da zu bekommen, sondern eher vermutlich, denke ich mal, auch mal die Kaderplanung ein bisschen anders gestalten, dann könnte man vielleicht auch ein paar Euros mehr übrig haben.
Ja, das glaube ich, da gebe ich dir recht, zumal euer kaufmännischer Geschäftsführer Wolfram Benz auch das auch damit begründet, die finanziellen Belastungen in der Saison sind deutlich gestiegen. Wenn du einen Kader von 30 Leuten hast, dann glaube ich dir das aufs Wort. Genau. Er macht natürlich noch die gestiegenen Miet- und Pachtzahlungen dafür verantwortlich, sowie den Anstieg von Energie- und Verbrauchskosten. Dennoch sehe ich das ja, dennoch ist das ja völlig Banane, für solche Spiele einen Top-Zuschlag zu nehmen. Brauchen wir nicht drüber reden. Genau. Dann kommen wir mal zum Sportlichen. So, das erste Drittel der Hinserie ist jetzt fast gespielt, ne? So kann man fast sagen. So ist der 5. Spieltag, so langsam zeigt sich der Kern der Mannschaft, was gut funktioniert und was nicht, wer eine Bereicherung für die Mannschaft ist und wo es noch Nachholbedarf gibt. Lass uns mal ein bisschen über die Veränderungen bei euch in der Mannschaft sprechen. Ihr habt besonders schlimm hat euch sicherlich der Verlust von Emmanuel Ferrei getroffen, der zum Verein aus der Vorstand gegangen ist. Den hätte ich auch gerne bei uns gesehen, aber so viel Geld können wir ich auch nicht zahlen. Zumal er uns im Hinspiel richtig wehgetan hat, muss man auch mal so sagen. Dann sicherlich auch noch die Leihenden von Benkovic und Ibrahimi, auch ein großer Verlust, könnte ich mir vorstellen. Ebenso vielleicht wie das Karriereende von Jasmin Felsic. Welcher eurer insgesamt, ich meine, wenn es gelesen zu haben, 13 Abgänge schmerzt richtig neben Ferrei?
Ja, also neben Ferrei vermutlich die, dann schon Benkovic, also er war ja eine gesetzte Abwehrgarantie, gerade in den Zweikämpfen, ein Top-Liga-Wert in den Zweikämpfen, wobei man natürlich bei ihnen anmerken muss, dass er zum Beispiel mit dem Ball jetzt nicht unbedingt der Beste war, also da gab es auch viel Luft noch nach oben bei ihm, aber er bringt halt unglaubliches Potenzial mit sich, hat auch gerade für die, vielleicht diese Liga die richtigen Eigenschaften auch für unsere Spielweise und denke mal, das schmerzt schon aktuell ein bisschen oder schmerzt immer noch, man hört das auch immer noch zum Beispiel der Spieler, den ich gerade angesprochen habe, der finnische Nationalspieler Robert Ivanov, der wird oft mit Benkovic auch verglichen und ich halte es ein bisschen für ungerecht, weil die schon etwas in anderen Liga dann voneinander sind.
Okay, ja.
Ibrahimi vielleicht nicht so, er hat kaum jetzt gespielt, hat natürlich Unmenge Talent, aber hätte aber, glaube ich, noch ein, zwei Saison gebraucht, bis er dann auch wirklich dann uns weitergeholfen hätte. Also soweit jetzt vielleicht kein Verlust. Denke mal, also das, ja, Ferrei und Benkovic sind die größeren Verluste. Vielleicht dann im Mittelfeld mit Abstrichen dann Brian Henning, der so ein, ja, Spielerrolle Segundo Volante, also eine ganz interessante Spielart gehabt hat im defensiven Mittelfeld. Ja. Immer ansinnlich gewesen war, Kämpferherz durch und durch. Und denke mal, mir persönlich tut dieser Abgang ein bisschen weh, weil er schon seine gewisse, ja, auch Identifikationsfigur schon war bei uns. Und hat jetzt in der letzten Unterschiede zuletzt nicht so viel gespielt mehr, aber hätte noch, denke ich, auch noch jetzt aktuell noch weiterhelfen können. Also ist ja jetzt meine Einschätzung. Dann vielleicht also zu Fesic nochmal, natürlich Kapitän, langfristig sehr lange bei der Eintracht, eine Eintracht-Legende, aber man konnte schon in der, ja, auch in der Rückrunde schon deutlich sehen, dass er ja so ein bisschen jetzt in der zweiten Liga auch überfordert war und ich denke mal, als Backup hätte man vielleicht irgendwie noch gerne gehabt, aber als Stammtorhüter war da eine Zeit leider vorbei.
Okay. Ihr habt Stand heute 13 Neuzugänge inklusive Leihrückkehrer. Bekannter sind wohl Kallis Kraner aus Regensburg, Rittmüller aus Heidenheim, Sebastian Giesbeck aus Fürth, Sané von Schalke 2 sowie Amin von der U21 von Feyenoord Rotterdam. Die jungen, hungrigen Spieler. Heute kam noch Florian Krüger vom FC Groningen auf Leihbasis dazu. Jetzt schließen sich da so zwei Fragen an. Sané hat einen Innenrandabriss am Knie und fällt erstmal aus. Muss da dennoch jetzt noch, trotz dass ihr so einen Riesenkader habt, noch ein schneller Außenspieler her? Und welcher Spieler ersetzt Ferrei?
Ja, also denke mal, da haben wir das gleiche Problem wie bei Benkovic, dass man Ferrei nicht 1:1 ersetzen kann. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt unbedingt keinen Kreativspieler in dem Sinne brauchen. Wir haben im Kader eigentlich kreative Spieler, zum Beispiel Amin ist ein sehr kreativer Spieler.
Und die Spielweise, ist der schon so weit, dass er das übernehmen kann?
Ja, also nach dem Trainer nicht. ist natürlich für mich schwierig einzuschätzen, aber ich habe ja zum Beispiel, bekanntlich benutze ich ja auch Daten von Global Soccer Network und die sagen, der ist soweit, der hat diese Qualität und bringt sie auch mit sich und könnte diese Rolle gewisserweise, also als Kreativspieler halt auch übernehmen. Aber ich denke mal, im Endeffekt, wenn man das Spiel oder die Spielidee von Hertel aktuell betrachtet, dann passt da so ein wirklich so ein kreativer Spielmacher auch nicht ganz hin. Also ich sehe nämlich selber eher nach einem, ja, vielleicht einen Fortsetzungsspieler oder so einen ähnlichen Spieler, der halt schnell im Mittelfeld dann auch diese Pässe spielen kann oder den Ball so weiterleiten kann, in gefährlichen Räumen bringen kann, und dann quasi unsere Umschaltstärke, die wir eigentlich auf dem Papier jedenfalls haben, dann auch besser auszunutzen. Und denke ich mal, da dann unbedingt nicht vielleicht einen Schienenspieler holen, sondern eher so einen Spieler, der dann vielleicht diese Umschaltmomente oder auch zweite Bälle zum Beispiel besser ausnutzen kann im Mittelfeld.
Okay, jetzt sprichst du schon so ein bisschen die Spielweise an. Ihr habt im Sommer den Trainer gewechselt. Jens Herntl kam für Michael Schiele, der, ich glaube, es war im letzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft hat, oder im vorletzten Spieltag.
Genau, ja. Letzten
Spieltag. Der nach der Saison den Verein verlassen musste, was nicht ganz so geräuschlos abging. Weil er laut eurem Sportvorstand Peter Vollmann keinerlei Entwicklungschancen für Schiele oder für den Fußball von Schiele für die Eintracht gesehen hat. Jetzt soll Jens Hertel die Entwicklung von Eintracht Braunschweig wieder nach vorne treiben. Wohin will die Eintracht mit Hertel und wie genau ist der Plan?
Ja, das ist die Frage, genau, die ich auch im Kopf habe und die ich leider selber nicht beantworten kann, sondern ich würde sie auch gerne wissen. Und aktuell scheint es auch so ein bisschen zu sein, dass je nachdem, wem man fragt oder zu welchem Zeitpunkt man diese Frage stellt, dass man eventuell auch andere Antworten bekommt. Ich denke mal, man muss ein bisschen, wenn man es ein bisschen zurückrudern, bei Schiele war es ja so, dass man schon gesehen hat, dass er, ja, besonders in der Rückrunde war er schon ein bisschen auch taktisch überfordert, hat dann immer wieder gleiche Fehler meiner Meinung nach auf falsche Spieler auch teilweise gesetzt, die gleichen Fehler wiederholt und wurde dann Ende der Saison ja auch dann diese mangelnde Entwicklung vorgeworfen. Nun ist es aber so, dass gerade mangelnde Entwicklung so eine Sache ist, wenn man ja schon eigentlich ausgereifte Spieler hat im Kader, dann kann man auch nicht unbedingt vielleicht eine große Entwicklung von diesen Spielern erwarten. Also, und das ist ein kleiner merkwürdiger Punkt, den ich jetzt unter Hertel zum Beispiel jetzt auch nicht ganz verstehe, weil man jetzt diese eigentlich, also ich habe mir jetzt auch heute nochmal die Daten nochmal angeschaut von der Spielweise der Eintracht jetzt im Vergleich unter Hertel und zwischen Chile in der letzten Saison und man sieht eigentlich kaum Unterschiede. Also wir spielen zum Beispiel jetzt eine Zahl zu nennen, unter Chile haben wir im Schnitt 280 Pässe pro Spiel gespielt. Jetzt unter Hertel spielen wir noch etwas weniger, 270 pro Spiel. Oder die Pressinghöhe zum Beispiel oder die Zweikampfintensität oder so. Die sind eigentlich unter Hertel noch passiver geworden. Und jetzt kann ich das unbedingt aktuell nicht, aber diese Weiterentwicklung sehen und auch nicht, ich verstehe zu aktuellen Zeitpunkt auch nicht den Trainerwechsel komplett. Also da gibt es tatsächlich Fragezeichen, das ist eine verdammt gute Frage. Was ist der Plan? Wo will die Eintracht hin?
Du sprichst jetzt davon, so dass ihr weniger Pässe spielt, ein bisschen zurückhaltender im Pressing seid. Fabian Hützeler hat heute auf der PK, die verlinke ich euch übrigens nachher in den Shownotes, die defensive Kompaktheit und das schnelle vertikale Spiel über außen in den Vordergrund gestellt. Ist das so? Ist das so euer Spielstil und in der defensiven Kompaktheit eine starke Mannorientierung noch festgemacht? Ist das so euer Spielstil, wo ihr, mit dem ihr erfolgreich sein wollt? Der hat sich ja, wie du schon sagtest, jetzt nicht wirklich geändert. Jetzt kommt die eigentliche Frage, die ist mich jetzt gemein formuliert. Wenn jetzt nach drei Spieltagen oder nach drei Niederlagen und einem Sieg gegen Schalke steht ihr auf dem 16. Platz, ist das Experiment Hertel schon gescheitert?
Ja, also ich denke mal, so weit würde ich jetzt nicht gehen, um zu sagen, dass das Experiment gescheitert ist. Also man kann schon hinterfragen, ob dieses Wechsel wirklich Sinn gemacht hat. Es wird da nicht umsonst gesagt, dass eigentlich Trainerwechsel ziemlich wenig bringen im Fußball. Also da kann man immer das hinter auch aus diesem Grund hinterfragen. Wobei ich dann auch bei Hertel muss ich anmerken, also er ist von der Mentalität eher ein sehr ruhiger, zurückhaltender Typ und das ist zuletzt eher selten bei den Braunschweiger Fans zum Beispiel gut angekommen und ich prophezeie jetzt einfach mal durch seine Mentalität her, dass wenn Eintracht diese Probleme weiterhin in den nächsten Spielen auch haben wird und keine Punkte folgen sollten, dass dann auch ich denke mal seine Person auch teilweise das sind natürlich Persönlichkeitsmerkmale, die darf man und sollte man nicht kritisieren, aber ich denke mal schon, dass das auch etwas mehr in den Fokus stehen wird, weil Schiele war dann schon durch seine emotionale Art einfach, kommt einfach in Braunschweig von der Mentalität her einfach besser an. Das ist jetzt diese Personenfrage, denke ich mal. Aber was dann diese Art von Fußball, was du schon angesprochen hast, oder was euer Trainer bezeichnet hat, ich denke schon, dass das so stimmt. Das Problem bei uns sehe ich einfach diese Fortsetzung des Spiels oder das Spiel ins letzte Drittel findet einfach nicht ausreichend statt. Und wenn man hinten kompakt steht, dann ist das die eine Sache, aber da müsste man dann keine Gegentore kassieren oder möglichst wenig Gegentore kassieren und B, man müsste dann trotzdem irgendwie einen Plan haben, wie man dann selber zum Torerfolg kommt. Und da gibt's die größten oder das ist die größte Baustelle aktuell und was man so vorher noch im Trainingslager nochmal diskutiert hat. Es gibt ja der Co-Trainer von Hertel, Ronny Thielemann, ist sehr bekannt dafür, dass er ein Standardspezialist ist. Und es wurde auch diskutiert, dass gerade Standards eine gute Waffe von Eintracht oder für die Eintracht sein könnten. Aber bisher waren die Standards halt sehr ungefährlich und dann ist halt die Frage, wenn man und sie wurden auch extra viel trainiert, also aber trotzdem bisher noch kein Erfolg dadurch. Also dann bleibt ja halt die Frage, ja, wie will die Eintracht zum Torerfolg kommen? Und denke ich mal, dass das so die Hauptprobleme aktuell sind.
Ja, okay. Dann quasi Kreation und Spielgestaltung, Spieleröffnung sowie Exekution große Fragezeichen.
Genau, also man versucht halt die unorganisierte Abwehr des Gegners auszunutzen mit schnellen, langen Pässen oder Steckpässen, dann halt versuchen halt diese kleine Lücken oder Momente auszunutzen. Aber dann ist natürlich für mich auch immer die Frage, was ist, wenn der Gegner führt zum Beispiel, steht selber tief, lässt die Eintracht kommen. Zum Beispiel Karlsruhe hat es jetzt sehr clever gemacht, hat die Eintracht erstmal kommen lassen, hat selber auf die Umschaltmomente gewartet und man hat gesehen, dass zum Beispiel in dieser Situation weiß die Mannschaft nicht so richtig, wie sie dann sozusagen das Spiel gestalten soll. Und wenn ich euch einen Tipp geben könnte, dann wäre es vermutlich dass ich würde einfach erstmal ein bisschen den Ball vorne hin oder hinten hin und her schieben lassen und erstmal ein bisschen abwarten und dann, ja, um selber dann schnell umzuschalten. Also das wird jetzt mein Rat an euch sein, wenn ich euer Trainer wäre oder Fan wäre.
Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast auch in dieser Saison. Kennt ihr schon die Entdecker-Genießer-Kehrwieder-Pakete? Nein? Denn damit entdeckt ihr die echte Biervielfalt. Probiert euch einmal quer durch das Standardportfolio und genießt zum krönenden Abschluss eine saisonale Spezialität. Ihr könnt das Paket als 18er oder 16er Pack bestellen. Gönnt es euch einfach mal. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zu den Paketen findet ihr unter www.kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Okay, dann lass uns mal bitte zum Spieltag kommen, wenn wir jetzt schon dabei sind, weil du unser, wenn du schon unseren Trainer Ratschläge gibst. Ich hoffe, er hört zu. Fabian, hörst du da bitte? Ja, ein bisschen abwartend. Lass den mal den Ball. Ich gehe mal von einem ausverkauften Stadion bei euch aus. Von uns weiß ich, dass der Auswärtsblock mit 2250 Tickets voll ausverkauft sein wird. Stimmungsboykott hatten wir schon besprochen. Bevor wir jetzt gleich zum System und Aufstellung kommen, bei euch wird nach dem letzten Spiel Jannis Nicolaou fehlen, rot gesperrt fehlen. Großer Verlust?
Ja, Kapitän, Linksfuß, defensiver oder das Motor im defensiven Mittelfeld, also wird schon uns sehr wehtun, denke ich mal. Überhaupt sollte man anmerken bei der Eintracht, dass aktuell, wir haben, glaube ich, jetzt, wenn ich das nicht lüge, irgendwie 5 Pflichtspielen, 4 rote bzw. gelb-rote Karten kassiert, also wir müssen ständig umstellen. Dazu dann immer einige Verletzungen, muskuläre Probleme und so weiter. Also die Abwehr hat bisher noch überhaupt nicht ein oder zwei Spiele mal hintereinander gleich ausgesehen. Mhm. Also das ist schon ein Problem und wird sich bestimmt auch jetzt wieder, wo Nicolaou fehlen wird, hat man wieder die Frage, wer wird ihn ersetzen. Und okay. Ja, also ich denke schon, dass er ein Verlust wird. Und der wird jetzt auch, weil er glatt rot gesehen hat, meiner Meinung nach etwas. Ne? Genau, 2 Spiele fehlen. Also ein bisschen ungerecht, ja. Aber ja, so ist halt, sind halt die Regeln.
Ja. Alle reden von verletzungsbedingten Ausfall von Sané. Wer fehlt euch noch oder sind die anderen wieder rekonvaleszent und kommen langsam zurück?
Ja, also ich denke mal, Sané ist es schwierig einzuschätzen. Er hat ja nur ganz, ganz wenige Minuten im Testspiel gespielt, wo er sich dann verletzt hat. Hat jetzt also, kann man es nicht so einschätzen, wie seine Rolle gewesen wäre, wenn er jetzt die, ja, zum Beispiel die Vorbereitung vorher mitgemacht hätte.
Ja, klar.
Oder so. Denke mal, also die größten Baustellen ist tatsächlich noch die Abwehr auch. Da gab es einige Veränderungen zuletzt. Zum Beispiel zuletzt war Behrendt gelb-rot gesperrt. Dafür hat dann Wiebe, eigentlich ein nomineller Sechser, hat dann hinten ausgeholfen. Ja, also ich denke mal, dann Griesbeck ist ein Spieler, der hat in ersten Spiele gespielt, hat dann aber muskuläre Probleme bekommen. Ist noch ein Fragezeichen, soweit ich weiß, ob er spielen kann im Mittelfeld, zum Beispiel an der Stelle von Nicolaou, oder ob tatsächlich dann Wiebe reinrücken wird stattdessen. Das sind so die, denke ich mal, die Spieler, wo wir darüber aktuell diskutieren. Man muss auch beachten, dass zum Beispiel Ivanov in der Defensive war, zeitlang verletzt, kommt erst auch jetzt richtig in Schwung. Behrendt war lange verletzt, hatte eine lange, schwere Verletzung Rückrunde. Und Dekali hat auch oft muskuläre Probleme, also da kann jeder mal ausfallen, sage ich mal. Das ist schwierig, schwierig aktuell zu sehen. Und wenn man sich natürlich das noch selber schwierig macht mit gelb-roten Karten, dann ist es noch umso schwieriger.
Okay. Bei uns wird auf jeden Fall Morides fehlen. Etienne Amenido trainiert wieder mit der Mannschaft, aber laut Aussage von Wamir Nürzner heute auf der PK noch auf keinen Fall noch schon im Kader, am Spieltagskader. Ansonsten sollen fast alle wieder an Bord sein. Zurückgekommen nach Rotsperre wird auch Carol Metz. Bin gespannt, ob er von Anfang an spielt. Zumal David Nimmet aus Belastungssteuerungsgründen genauso wie, ach, wer war das denn noch? Nimmet und vergessen. Nimmet und Albers, die waren diese Woche ein bisschen kürzer getreten. Was glaubst du, wie eure erste Hälfte aussehen wird? Wir hatten im Vorgespräch besprochen, Hertel spielt sehr häufig mit einem 3-4-2-1, 1-2, hattest du gesagt, ne?
Genau.
Wie glaubst du, werdet ihr antreten gegen uns?
Ja, also zu Beginn der Saison war es noch ein 3-4-3 oder 5-4-1. Mittlerweile ist es tatsächlich dadurch, dass man dann Gomez dann tatsächlich als Zehner spielen lässt, dann ist es ein 3-4-1-2. Vorne würden, denke ich mal, Uca wird spielen. Dann ist natürlich jetzt die Frage durch Krüger, ob man da schon auf eine Doppelspitze jetzt auch mit Krüger schon setzen möchte. Würde ich jetzt persönlich davon abraten, weil soweit Uca und Krüger sind beide eigentlich Zielspieler. Und sind eher, das bestellte mir auch nochmal GSN, sind eigentlich ähnliche Spielertypen. Also es war jetzt meiner Meinung nach nicht sinnvoll, die beide selber gleichzeitig auflaufen zu lassen. Ich gehe da aktuell noch davon aus, dass zum Beispiel Kaufmann, der zuletzt da als zweiter Stürmer gespielt hat, eigentlich nomineller Außenstürmer, aber hat da als zweite Sturmspitze gespielt. Dann im Mittelfeld, dann denke mal, also erstmal die Wingback-Position, dann wird dann vermutlich links Dongo spielen, rechts Marx, wenn jetzt nicht nichts Überraschendes passiert. Dann im Mittelfeld dann oder zentral im Mittelfeld dann tatsächlich, denke ich, gehe ich davon aus, dass ja, Krause wird natürlich spielen als Vizekapitän, aber dann entweder Griesbeck, wenn er fit ist, aber da er zuletzt nicht fit war, gehe ich davon aus, dass da erstmal Wiebe spielen wird. Das wäre jetzt irgendwie die logischere Lösung. Ja, und hinten dann in der Dreikette dann Kurucay links in der Mitte dann Ivanov und ich denke, gehe davon aus, dass die Frage Behrendt oder De Kale, ich gehe mal davon aus, dass Behrendt halt Nase vorn hat und dann im Tor dann, ja, Rondorp und Hoffmann. Das ist nicht meine Wunschaufstellung, muss ich sagen, aber ich denke mal, so wird Hertel spielen lassen.
Okay. Da bin ich mal sehr gespannt, wie es am Freitagabend ausgehen wird. Jetzt lasse ich dich aber natürlich nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Freitagabend genannt hast.
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage diesmal. Ich sag mal 1-1.
Okay, habe ich eingeloggt. Ich tippe auf ein 3 und für uns. Wobei ich nicht sagen kann, wer drei Tore bei uns schießen soll, weil, wie gesagt, ne, das sind die beiden abschlussschwächsten Teams der Liga. Aber ich tippe auf ein 3-1 für uns. Ihr Lieben, viel Spaß am Freitag, wo immer das Spiel verfolgt. Ich wünsche allen Auswärtsfahrern eine gute Fahrt. Passt auf euch auf. Dir, Jussi, vielen Dank für das furchtbar nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte der Sendung gehören dir.
Ja, dann wünsche ich allen viel Spaß am Freitag und ich hoffe mal, dass es mit einem fairen Ausgang hoffentlich für eins von beiden oder unentschieden kann ich jedenfalls persönlich damit leben. Aber wenn es ein Sieg sein sollte für Eintracht, dann kann ich auch damit leben, also soweit. Auf jeden Fall hoffe ich Ihnen ein schönes Flutlichtspiel für alle und dass es dann auch fair auf dem Platz zugeht.
Tjo, dann sage ich mal tschüss.
Tschüss.